Laut gedacht. Der Late Night Talk auf Köln Campus.
Moin, es ist 22 Uhr und ihr seid bei Laut gedacht gelandet, dem Podcast-Format der Late Night Talk Show hier auf Köln Campus. Und wir machen eigentlich immer eher lustige Themen und reden so frei aus dem Bauch heraus. Und wir reden heute auch frei aus dem Bauch heraus, aber mit einem ernsteren Thema, nämlich dem Thema Tod. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe wunderbare Unterstützung hier bei mir.
Hallo, ich bin die Susanna.
Hallo ihr Lieben, ich bin die Lola.
Genau, und ich habe ja gerade schon angedeutet, Tabu ist vielleicht auch sogar ein Tabuthema. Tod ist vielleicht auch ein Tabuthema hier in Deutschland, wird wenig behandelt. Und ich finde aber trotzdem, dass es wichtig ist, darüber zu reden. Und das war an euch die Frage, beschäftigt euch Tod regelmäßig?
Ich würde sagen schon, also da ich eh sehr psychologisch angehaucht bin, beschäftige ich mich auch immer mit dem Thema Tod, weil ich finde es interessant, wie das in unserer Gesellschaft vertreten ist. Auf der einen Seite ist es irgendwie ein Tabuthema, man traut sich nicht drüber zu reden, vielleicht aus Angst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die da intuit sind und das nicht als Tabuthema unterstreichen.
Ja, also ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Tabuthema, aber es ist irgendwie immer mit ja ein bisschen negativ konnotierten Gefühlen verbunden und deswegen denkt man oder spricht man da vielleicht auch nicht so gerne drüber.
Wie würdet ihr euch denn wünschen, dass darüber gesprochen wird?
Ich würde schon allein sagen, wenn man jetzt in der Situation ist oder das von irgendwem mitbekommt, dass vielleicht ein Angehöriger gestorben ist oder jemand aus dem Bekanntenkreis, dass allein auch schon in die Angehörigen, die zurückgeblieben sind, dass man da viel mehr sich untereinander austauscht, über seine Gefühle redet. Und ich habe das auch schon oft erlebt, dass es einfach totgeschwiegen wird. Also jeder versucht, seine Trauer selbst zu verarbeiten und man spricht gar nicht über seine Trauer, sondern ist halt etwas, das macht man mit sich selbst aus.
Ja, das habe ich tatsächlich auch erlebt, weil jeder ist dann traurig, wenn man jemanden verliert und jeder versucht dann so ein bisschen selber mit seinen Gefühlen klarzukommen, aber Unterstützung untereinander ist dann schwierig, weil jeder denkt, der eigene Schmerz sei am größten.
Ich finde auch, es ist halt, vor allem deswegen sollte man darüber reden, weil ja, also es betrifft ja jeden. Also wir alle werden irgendwann sterben und deswegen ist es ja wie blöd, nicht darüber zu reden. Aber wo wir gerade schon beim Thema Trauer sind, wie kann man denn trauern? Oder wie trauert ihr? Vielleicht ist das eine gute Einstiegsfrage.
Ich glaube, das ist unterschiedlich, selbst bei mir. Also ich habe jetzt da nicht so die bestimmte Trauerphase, die ich immer erlebe. Aber ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall darüber spreche. Also auch schon recht früh, vielleicht natürlich in den ersten Malen versucht man das irgendwie zu unterdrücken. Aber ich glaube nicht, weil ich das extra unterdrücken möchte, sondern weil das irgendwie so, weil man so damit aufgewachsen ist. Also kommt natürlich auch wieder drauf an. Aber dass man am Anfang noch so in dieser Phase ist, okay, nee, ist jetzt jemand gestorben und ich mache das jetzt mit mir selbst aus, bis ich merke, okay, nee, ich will das ja gar nicht mit mir selbst ausmachen, sondern ich möchte mit Menschen darüber reden.
Mit wem redest du dann drüber?
Auch unterschiedlich. Also ich glaube meistens im Freundeskreis tatsächlich, also in der Familie, kommt natürlich auch immer darauf an, wer gestorben ist. Wenn es jetzt natürlich jemand aus der Familie ist, dann auch viel mit meiner Mutter, die ist auch sehr psychologisch angehaucht wie ich. Aber ansonsten viel mit meinen engsten Freunden. Aber ich bin da auch eigentlich recht offen. Also ich kann auch mit Bekannten darüber reden. Also da lasse ich einfach drauf los.
Ja, ich bin da tatsächlich ganz anders. Ich bin dann eher so, dass ich das erstmal mit mir selbst ausmachen möchte und mir auch erstmal klar werden oder mir das bewusst werden muss, dass da wirklich jetzt eine Person nicht mehr lebt. Und ja, ich brauche dann immer so ein bisschen und ziehe mich dann auch zurück, weil es für mich einfacher ist, erstmal nur für mich selbst zu sein, weil ich dann vielleicht auch die Trauer der anderen nicht mitbekomme und die nicht mitverarbeiten muss. Und ich glaube, wenn ich dann ein paar Tage hatte oder eine gewisse Zeit, dann, ja, dann ist bei mir meistens immer die Familie und Freunde eigentlich nur bedingt. Also es kommt natürlich immer darauf an, wer die Person ist, die dann nicht mehr ist.
Ich glaube, es ist natürlich auch irgendwie die Frage, mit wem will man drüber reden? Und ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich weiß, als mein Stiefvater ist gestorben, da war ich glaube ich 15 oder so. Und bei mir war das Erste, was ich dachte, ich muss mich um meine Mama kümmern. So, weil ich wusste, sie ist halt irgendwie gerade die Hauptleidtragende. Und habe das selbst auch gar nicht so richtig realisiert. Also für mich war es sowieso eine blöde Situation, weil ich kam von der Klassenfahrt wieder und habe dann die Nachricht bekommen, so, weil mein Vater meinte, er hatte keinen Bock, mich anzurufen, während ich auf Klassenfahrt bin, weil das hätte halt alles viel schwieriger gemacht. Und dann bin ich halt zu meiner Mama gefahren, habe sie getröstet und bin dann selbst spazieren gegangen. Und irgendwie, ich habe das gar nicht realisieren können. Und dann habe ich halt einen Song gehört, John Mayer, In Your Atmosphere. Werde ich nie vergessen, welcher Song das war. Und dann kamen halt die Tränen. Und für mich ist halt so irgendwie schwierig zu weinen. So ist, man ist irgendwie so als Mann sozialisiert und weinen ist was Blödes so. Und ich glaube da nicht dran und rational weiß ich das auch, aber gefühlsmäßig ist das nicht angekommen. Und dann war ich spazieren und dann sind mir so drei Jungs begegnet, die irgendwie gesehen haben, dass mir so ein paar Tränen drunter liefen und die sich irgendwie drüber lustig gemacht haben. Und dann war ich kurz davor, die zu boxen. Das weiß ich nämlich noch, weil ich war so wütend, dass ich mir dachte, so, ihr Penner macht euch jetzt über mich lustig, so, weil ich halt gerade irgendwie trauer. Und bin halt zu denen zugegangen und meinte so, was soll das denn jetzt? Und dann haben alle waren still und haben irgendwie gemerkt, nee, da ist gerade irgendwas passiert. Und dann bin ich halt irgendwann mit dem Bus zurückgefahren und der Busfahrer wollte mich erst nicht reinlassen, weil ich kein Geld hatte für eine Busfahrkarte. Und dann habe ich gesagt, yo, Alter, mein Stiefvater ist halt irgendwie gestorben. Was, keine Ahnung, da denke ich halt nicht an Geld. Und er so, ja, dann geh halt rein. So, das war das. So, ich dachte so, wow, bisschen mehr Empathie hätte ich mir von den Leuten schon gewünscht.
Auf jeden Fall.
Aber ansonsten ist irgendwie Trauer halt was jeder, ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, alle machen es ganz anders. Und ich habe auch von Leuten gehört, die halt dann getrauert haben und dann aber auch so eine Außensicht hatten. Also, dass sie dachten so, ich muss ja jetzt traurig sein, weil eine Person, die mir nahesteht, ist gestorben. Und wenn die Menschen jetzt mich sehen, wie ich vielleicht doch mal lache, weil gehört halt auch zum Leben, dass man trotzdem lacht und es kann ja in dem Moment auch was lockern und du kannst trotzdem trauern und dann denken die Leute, ich trauere nicht. Das ist so eine wie weirde Ebene erreicht dadurch.
Ich finde es aber auch krass, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass du zum Beispiel spazieren gegangen bist. Ich finde, das ist auch so ein Aspekt, den höre ich richtig oft, dass Leute zum Beispiel spazieren gehen. Vor allen Dingen jetzt, also bei meinen Erfahrungen Jungs, auch wenn das jetzt wieder sehr klischeebehaftet ist.
Ja, aber man ist halt allein in dem Moment, ne? Will sich erstmal abkapseln.
Ja, aber vielleicht vor allem auch abends, ne? Abends ist dann auch immer der perfekte Zeitpunkt. Oder auch das mit dem Humorvollen, also zum Beispiel mit meiner besten Freundin, mit der ich auch über alles rede, wenn wir dann über Tod reden, dann fangen wir irgendwie an zu lachen. Also wir können nicht ernst darüber reden, obwohl ich schon eine sehr emotionale Person bin. Mhm. Also das kommt dann auch immer auf die Person an, aber das ist auch, also ich finde das sehr interessant, wie unterschiedlich das sein kann.
Hast du eine Idee, warum ihr lacht?
Ich glaube, weil man das irgendwie in dem Moment nicht so richtig ernst nehmen kann oder wahrscheinlich auch einfach, weil es meine beste Freundin ist und ich sie nicht ernst nehmen kann. Aber ich kann es ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Vielleicht ist es auch so ein Schutzmechanismus, weil wenn ich jetzt einfach so zwischen Tür und Angel ihr zum Beispiel sage, okay, mein Opa ist gerade gestorben, ich glaube, dann ist das so surreal und so eine random Info gerade, auch wenn sich das jetzt sehr dumm anhört, aber in dem Moment ist es wirklich so ein Schockmoment, dass man das sagt und dann so, ja, übrigens, also.
Ja, der Tod ist natürlich irgendwie ein Konzept, was niemand verstehen kann. So, also jetzt gerade sind wir hier und im nächsten Moment ist dann irgendwer nicht mehr da. Und also du siehst die Person noch, aber alles, was die halt mit ihrem Leben gefüllt hat, ist halt einfach nicht mehr da.
Ja, um auf das Lachen nochmal zurückzukommen von eben. Ich war nämlich vor kurzem, vor ein paar Wochen erst auf einer Beerdigung von meiner Uroma. Und das war ganz anders als alle anderen Beerdigungen, weil irgendwie, klar ist eine Person gestorben und vielleicht, also sie ist sehr alt geworden, 97. Und irgendwie hatte man das Gefühl, es war Zeit für sie zu gehen. Und die Trauerfeier war auch ganz anders als alle anderen, die ich vorher erlebt hatte. Dort wurde nämlich, dort haben sich die Leute auch unterhalten und es wurde auch gelacht, weil Ja, ich glaube, einmal ist es Corona geschuldet, weil die Leute sich einfach gefreut haben, sich endlich wiederzusehen und irgendwie wieder Gemeinschaft miteinander zu haben. Aber auch, weil wir wussten, dass ja, sie auf jeden Fall ein gutes, erfülltes Leben gehabt hat und das schon okay ist, so, weil es einfach auch zum Leben dazugehört und man kann dem halt nicht entkommen. Und deswegen ist es in Ordnung.
Ich finde auch. Also gerade auch so, ich meine, das Wort Trauerfeier, ne? Wenn auf einer Feier alle halt böse gucken, so, und ja, niemand mal lachen darf, dann ist das doch sowieso von vornherein schon so angespannt und so, ja, keine Ahnung, so verkrampft, dass es auch kein guter Abschied sein kann. So ein Abschied gehört halt auch dazu, dass man irgendwie, ja, an die schönen Sachen denkt und sich an die Person erinnert, und dann gehören auch Lacher dazu, finde ich.
Ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen anders. Also auch wenn, ich war jetzt auch schon auf zwei Beerdigungen immer vom Großelternteil, und die sind auch immer recht alt geworden, und ich kann mich immer daran erinnern, wie alle sehr ruhig waren, natürlich sehr bedrückt, aber ich bin dann so die richtig in Tränen ausgebrochen ist. Also ich habe es immer unterdrückt, und dann, wenn dieser Step ist, dass man zum Grab geht und zum Beispiel eine Blume reinwirft oder so, das war für mich der Punkt, da hat es geknackt, und dann bin ich immer richtig in Tränen ausgebrochen, und ich war auch immer die Einzige. Also das liegt aber wahrscheinlich einfach daran, weil ich da sehr, sehr emotional bin. Und in dem Moment kann ich das auch nicht differenzieren, dass es jetzt eine Person ist, die einfach an Altersschwäche gestorben ist, oder ob es jetzt eine jüngere Person ist, die zum Beispiel einen Unfall hatte oder so.
Finde ich aber auch, also im Endeffekt ist es vielleicht sogar gar nicht so wichtig, woran eine Person gestorben ist oder wie alt, weil du hast immer, du bist im Endeffekt, ist ja irgendwer immer sehr traurig, dass das so passiert ist. Ich finde, wir haben jetzt schon sehr viele Themen angerissen hier in den ersten 12 Minuten, und ich will auf jeden Fall gleich noch darüber reden, wie ihr eure Trauerfeier denn gerne hättet, wenn ihr da einen Gedanken zu habt. Ihr seid bei Laut gedacht, und wir haben das Thema Tod, und wir haben gerade schon angeschnitten das Thema, und zwar geht es um die Trauerfeier. Ja, genau, Trauerfeier, wir haben es gesagt. Was denkt ihr als erstes, wenn ihr an das Wort Trauerfeier denkt?
Also für mich ist das schon irgendwie negativ konnotiert, weil die Beerdigung, die Trauerfeiern, wo ich immer drauf war, also insgesamt zwei, waren schon recht traurig, sage ich jetzt mal ganz banal. Das war, wie schon vorhin gesagt, in beiden Fällen ein Großelternteil. Natürlich wird das auch wahrscheinlich ganz anders aufgezogen, als würdest du jetzt eine Beerdigung für einen jüngeren Menschen machen. Also natürlich viel, viel jetzt in dem Fall mit Kirche, auf Kirche bezogen. Da meine Großeltern auch beide religiös aufgewachsen sind, ist es dann eher so in die Schiene reingegangen.
Wieso negativ konnotiert?
Weil für mich das immer so ein bedrückendes Gefühl war, wenn ich in dieser Kirche oder in dieser Kapelle saß, dann so diese klassischen Kirchenlieder kamen, wie Möge die Straße oder so, wo ich eh schon sehr emotional bin. Also ich bin eh sehr nah am Wasser gebaut. Und ich finde, das ist irgendwie ein krasses Phänomen, wenn dann wirklich die engsten Angehörigen, bei der letzten Trauerfeier war es halt auch Corona-bedingt dann eher eine kleinere Trauerfeier, wenn dann alle in einer Reihe sitzen, alle nach vorne gucken, meistens ist ja dann auch immer irgendwie groß aufgebaut, mit ganz viel Blumen, mit Bildern, wie so ein Altar für die verstorbene Person. Und ich finde, das ist dann nochmal so ein Schlag ins Gesicht. So, du weißt, du redest jetzt gerade über eine Person, die du vielleicht vor ein paar Wochen noch gesehen hast. Bei meinem letzten Fall war es jetzt auch noch so, dass wir auch alle dabei waren, als mein Opa gestorben ist. Also es war wirklich so im engen Kreis. Und da finde ich das dann krass. Auf einmal, 3 Wochen später, sitzt du dann da und hast ein Bild von deinem Opa vor Gesicht, den du vor 3 Wochen noch am Sterbebett gesehen hast.
Hättest du es lieber ohne Bild dann?
Nee. Ich glaube, das ist eher so die Gesamtatmosphäre. Also, wie gesagt, also da kann auch nichts sein und ich fange an zu heulen. So.
Also du würdest es im Allgemeinen einfach ganz anders machen?
Ja, wahrscheinlich schon, obwohl ich ja auch kein Problem damit habe, zu trauern und zu weinen. So, ich lasse meine Tränen gerne freien Lauf. Aber auch in Bezug auf Kirche, ich finde, das hat für mich auch immer noch mal so einen anderen so einen anderen Aspekt, so diese Kälte, und dann bist du auf so einem Friedhof, also in dem Fall war die Kapelle jetzt auf so einem Friedhof auch selbst, und das hat eine ganz unangenehme Atmosphäre, da kriege ich auch jetzt schon Gänsehaut von.
Lula, wie ist es bei dir?
Ja, also wenn ich an Trauerfeier denke, erfahrungsgemäß kann ich dann sagen, dass es so und so sein kann, weil eigentlich kommt man ja zusammen, oder ich versuche das immer so zu sehen, dass man zusammenkommt, um das Leben der Person zu feiern nochmal. Es gibt dann aber auch so ein paar Menschen, die dann denken, dir vorzuschreiben, wie du zu trauern hast. Und ja, wenn es dann irgendwelche Angehörigen gibt, die dann über drei Ecken zu Verwandten laufen und sagen, boah, die da hinten, die hat aber gar nicht richtig getrauert, die hat gar nicht geweint. Oder, ja, keine Ahnung, es gibt immer irgendwelche Verwandten oder so, die einem sogar bei so einem Anlass dann noch an den Karren pissen müssen.
Ich habe mich gefragt, ob das was Deutsches ist. Dass dann einfach immer, man hat Vorschriften und man hat einen Weg, so muss es sein. Und wenn man nicht weint, dann hat man nicht getrauert. So.
Ja, ich glaube, dass es nicht was Deutsches ist, weil meine Familie ist zur Hälfte russisch, also aus Russland. Und ja, die sind da noch ein bisschen traditioneller, sag ich jetzt mal.
Ja, ich glaube... Nee, ja, mach du.
Ich wollte auch sagen, ich glaube, das ist auch eher sowas, vielleicht auch so in Richtung konservativ und auch so in der älteren Generation viel vorhanden. Wie schon gesagt, also meine Familie kommt aus Deutschland und da ist es zum Beispiel auch sehr, wie ich gerade schon gesagt habe, der religiöse Aspekt. Also zum Beispiel bei meiner Oma jetzt ist auch auf so einem Schrank so der krasse Altar aufgebaut. Also ich glaube, das ist auch so der Punkt, dass vielleicht die ältere Generation auch so ein bisschen vorschreibt, okay, wenn du da jetzt zum Beispiel so ein Altar aufbaust oder irgendeine Gedenkstätte, dass du jetzt richtig trauerst. Mhm. Und wenn du jetzt gar nicht trauerst oder vielleicht jetzt so, es gibt ja auch welche, die wollen auch gar nicht auf Beerdigung und sagen so, nee, ich werd da nicht hingehen, dass man dann irgendwie schief angeguckt wird oder...
Ich weiß gar nicht, wie es bei mir war, auf den Trauerfeiern, auf denen ich war. Ich habe da gar nicht so dolle Erinnerungen dran. Ich weiß es bei meiner Oma, dass mein Vater danach sehr zufrieden damit war. Was ja irgendwie schön ist. Also wenn der Sohn sagt, dass es irgendwie gelungen war, und vor allem hat er sich auch auf die Leute gefreut, die danach da waren. Irgendwie Kindheitsfreunde, die er bestimmt 30 Jahre nicht gesehen hat. Und dann konnte man noch über alte Geschichten irgendwie reden. Und dann war es irgendwie sehr schön. Aber ich glaube, wenn ich jetzt... Das, was mich nämlich zum eigentlichen oder den vielleicht für mich spannendsten Punkt bringt, so was, wie würde ich gerne meine Trauerfeier haben? Wo, mit welchen Ritualen würde ich brechen wollen? Dann würde ich, also ich glaube, das Erste, was bei mir in Sinn kommt, ist, weil ich irgendwie, ja, ich sag mal, ein lustiger Typ bin auf eine Art, ein Freigeist vielleicht auch, würde ich sagen, niemand muss sich schwarz ankleiden. Also jeder soll kommen, wie er will. Und wenn jemand keinen Bock hat, in schwarzer Hose zu kommen, ganz ehrlich, dann trag so eine Goa-Hose mit Blümchen drauf. So, ganz ehrlich, sei einfach so, wie du bist und trauer so, wie du willst. So. Und das wäre, glaube ich, das Erste, was ich mir wünschen würde, wo ich sage, so, Alter, feel free, bitte.
Ja, der Aspekt mit den Klamotten, das ist ein guter Aspekt, weil da denke ich mir auch so, warum eigentlich schwarz? Also, ich habe das auch schon erlebt, dass ich dann irgendwas Schwarzes dann angezogen habe, aber selbst das war dann nicht gut genug, also nicht trauermäßig genug. Und ich glaube, bei meiner eigenen Trauerfeier, ich finde es schwierig, also ich glaube, darüber könnte man richtig lange nachdenken, weil auf der einen Seite finde ich es schon irgendwie schön, um mich zu trauern, wenn ich nicht mehr da bin, aber so dieses klassische Prinzip aus, man geht jetzt in die Kapelle, ist es alles still, dann kommt eine Pastorin etc. rein, macht dann die Lieder an, die dich dann richtig triggern. Und dann geht's zum Friedhof. Also ich fände es, glaube ich, bei mir, ich fände es irgendwie geil, wenn das wie so eine Art Clubbesuch ist. Also das
ah, krass.
So,
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wo würdest du es denn eher machen wollen?
Also jetzt Club eher metaphorisch. Ich will jetzt nicht,
schön,
dass meine...
Odonien. Jetzt, das geht.
Genau, also ich... Man muss jetzt nicht einen Club für mich reservieren, so, das nicht. Aber schon halt so eine Art Club-Feeling, dass man einfach Spaß hat, weil ganz im Ernst, nach einer Beerdigung, da sitzt man doch meistens eh in irgendeinem Café, ist richtig am Rumalbern, bespaßt sich, etc.
Aber würdest du nicht wollen, dass trotzdem jemand eine Rede hält oder
so? Achso, ja doch, das ist natürlich nochmal ein anderer Punkt. Doch, das schon. Ich fände es auch irgendwie geil, wenn das so ein bisschen wie auf so einer Hochzeit aufgebaut ist, weil da gibt es ja auch immer so eine Person oder mehrere Personen, die nach vorne gehen, jeder hält eine Rede. Oder auch ein Video wäre geil, also wenn alles so zusammengeschnitten ist von meinen letzten Jahren.
Richtige Social Media Highlights, so
ja,
einfach.
Ja, genau. Da sehe ich mich. Bei mir ist auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob das der Normalfall ist, aber jetzt bei mir, bei den Erfahrungen, dass eigentlich nie jemand nach vorne gegangen ist und was gesagt hat oder generell irgendwas gemacht wurde von einem von uns, sondern es war halt so, dass man natürlich vielleicht vorher mit einem Seelsorger oder mit einer Pastorin gesprochen hat und die quasi gesagt hat, ja, die Enkel und Enkelinnen haben das noch gut in Erinnerung. Ich fände es aber viel geiler, wenn das von uns ausgeht, dass jemand nach vorne geht und das so leitet.
Ja, da wäre ich auch auf jeden Fall auch dafür. Ich meine, die Leute müssen sich halt in dem Moment bereit dafür fühlen, das ist halt total wichtig so. Aber im Allgemeinen finde ich es auch immer schöner. Ich würde auf jeden Fall was sagen, wenn irgendwer, der mir sehr nahe stand, gestorben ist. Aber wer sollte die planen, deine Trauerfeier? Hättest du da eine Idee?
Ich glaube, das kommt immer drauf an. Vielleicht sehe ich das jetzt anders als in...
Ja, aber wir reden ja jetzt auch nur darüber, was du jetzt denkst.
Also ich glaube, ich sehe das wirklich wie so eine Hochzeit, die ich so aufstellen würde. Ich glaube, ich fände es schon schön, wenn die Hauptperson irgendwie meine beste Freundin ist oder vielleicht mein engster Freundeskreis. Nichts gegen meine Familie natürlich. Ich möchte natürlich auch, dass die eingebunden ist, aber vor allen Dingen jetzt so zum jetzigen Stand. Ich meine, ich habe hier mein Köln-Leben, komme ursprünglich aus dem Sauerland und wer weiß besser über mein Leben Bescheid als meine besten Freunde so.
Ja, die kenne ich am besten. Lula, wie ist es bei dir?
Ja, also wenn für mich ist dieses Bild der Trauerfeier in der Kirche zum Beispiel ganz schön und irgendwie auch voll tröstend, aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen anderen Bezug zur Religion oder zum Christentum so. Weil das begleitet mich schon mein ganzes Leben und ist irgendwie auch so ein täglicher Bestandteil meines Lebens. Und deswegen wäre mir das voll wichtig, dass das in der Kirche stattfindet. Nichtsdestotrotz fände ich das auch voll cool, wenn, glaube ich, meine Brüder oder sowas über mich sagen würden. Oder meine Cousine. Ja, das fände ich cool, weil das einfach so Menschen sind, die mir richtig nahestehen und die mich auch im täglichen Leben erleben und mit denen auch viele coole Sachen passiert sind und die bestimmt ein paar lustige Storys erzählen könnten. Und das wäre halt irgendwie so, ja, mein Wunsch. Weil ich glaube, getrauert wird so oder so, das kann man nicht vermeiden. Und ja, die Leute daran zu erinnern, dass es halt auch gute Zeiten gab, das wäre mir voll wichtig so.
Das finde ich halt auch wichtig, ne? Es ist ja, wie gesagt, wir haben ja eben, hatte ich es ja schon gesagt, Trauerfeier. Also es soll ja auch gleichzeitig auch noch das Leben gefeiert werden, was eben diese Person hatte. Das ist irgendwie, also so verstehe ich das Wort in dem Fall. Und ich glaube, für mich wäre es auch, also meine beiden besten Freunde sollten die planen, zusammen mit meiner Stiefmama, weil ich glaube, meine beiden besten Freunde kommen auf richtig weirde Gedanken und Ideen. Und meine Stiefmama ist so, ja, das kriegen wir hin. Also, weil meine Stiefmama ist immer so, wenn sie eine coole Idee hat, dann kriegt sie das hin, auch wenn alle anderen sagen, ah, kann man ja nicht machen. Und sie ist einfach so frei und sagt, doch, also das kriegen wir hin. Easy. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Kombi, wobei meine Eltern das natürlich zahlen. Also.
Das ist jetzt klare Sache.
Ja, also das ist ganz klar. Und ich glaube, dann würde ich mir Live-Musik wünschen. Das weiß ich nicht, einem guten Freund von mir, Manu oder so. Dass er so, der soll da ein paar Songs spielen. Oder eben auch Niklas, auch mein bester Freund. So das wäre cool, wenn die sich irgendwie bereit fühlen würden und einen schönen Song im Kopf haben, den sie dann spielen. Und sowieso Musik würde eine große Rolle spielen. Also auch vielleicht, ich merke gerade, ich habe schon sehr viel darüber nachgedacht. auch irgendwie so Musik, die halt Leute mit mir verbinden. Das wäre auch cool. Und dann sollen Leute Reden halten. Und es wäre für mich nicht in der Kirche, glaube ich, weil einerseits die meisten meiner Freunde nicht gläubig sind und auch meine Eltern nicht. Und was halt so abgefahren ist gerade, ist irgendwie, ich merke, wie ich das alles immer im Kopf habe, aber es ist auch voll egoistisch, dass ich das gerade alles plane, weil es geht ja um die Leute, die um mich trauern. Es geht nicht darum, dass ich den Leuten vorschreibe, so müsst ihr um mich trauern.
Aber ich finde, da ist wieder dieser Spruch, der mir jetzt in den Kopf kommt, und zwar, derjenige hätte das so gewollt. Das ist ja auch voll oft so, dass zum Beispiel Trauerfeiern geplant werden. Jetzt das banalste Beispiel, dass du halt nicht in schwarzer Kleidung dahin gehen musst. Und dann heißt es ja auch so, die Person hätte das überhaupt gar nicht so gewollt. Also, dass wir da jetzt so krass trauen. Und ich persönlich finde dann schon, dass man da auch so ein bisschen Rücksicht nimmt, weil so du, also natürlich, du trauerst um die Person, du bist der Angehörige, aber man versucht natürlich auch irgendwie das Leben zu repräsentieren, was er hatte oder was sie hatte.
Und gleichzeitig natürlich auch meine Freunde und ich sind ja in vielen Dingen auf einer Wellenlänge. Also ich glaube, dass meine Freunde auch keinen Bock hätten, da ganz in Schwarz zu kommen und bedröppelt auf den Boden zu gucken.
Ja, so. Aber bezogen nochmal auf den Kirchenaspekt, weil da hatte Lola ja gesagt, dass sie da einen ganz anderen Bezug hat. Ich finde das auch interessant, dieses klischeebehafte, okay, wir trauen in der Kirche. Ich habe bis jetzt noch nie eine Trauerfeier mitbekommen, also egal, ob ich jetzt davon gehört habe oder selbst dabei war, wo es nicht um Kirche ging. Und für mich, ich hatte ja schon gesagt, ist es so, möchte ich nicht. Aber ich glaube, das liegt nicht daran, weil ich es nicht schön finde, sondern ich glaube, ich habe schon zu viel Kirche in meinem Leben gehabt. Also immer, ich bin ja auch katholisch aufgewachsen. Ich war auf einer katholischen Kirche, die von einem Orden geleitet wurde. Und ich glaube, irgendwann will man damit nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, weil das so, das hört sich jetzt auch ein bisschen dumm an, aber ich finde, das kann manchmal so ein bisschen spooky sein. Ich bin da so ein bisschen spirituell angehaucht. Und ich finde, wenn man dann so zu einer Kirche sitzt, was schön sein kann, ich stimme da auch Lola total zu, aber ich glaube, ich gehe dann doch eher auf die Feierschiene.
Lola, was sagst du?
Ja, ich glaube, es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, wie man das erlebt. Ich glaube, wenn ich katholisch aufgewachsen wäre, dann hätte ich dazu auch einen anderen Bezug, aber dazu kann man ja so und so eine Meinung haben. Ich glaube, das muss es gar nicht, also es muss gar nicht so verkrampft sein und ein bisschen spooky, weil so wie du das erzählst, und ich glaube, wenn ich in deinen Schuhen gesteckt hätte, dann würde ich wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich fühlen, aber Glauben heißt ja für jeden auch so ein bisschen was anderes, und ich komme da drauf, weil Religion oder das Christentum beschäftigt sich ja auch mit dem Leben nach dem Tod oder ob da was kommt und was da ist. Und ich glaube, das hat halt was voll Tröstendes. Deswegen wäre es für mich in der Kirche nicht schlimm oder nicht wünschenswert.
Ich finde, du hast gerade nochmal so ein riesiges Thema angesprochen. Ich würde vielleicht nochmal einen Song spielen und dann genau mit dem Thema, was passiert nach dem Tod und eben dann auch in Bezug auf Religion, damit weitermachen. Ihr seid bei Laut Gedacht, dem Late Night Talk hier auf der 100,0, und wir haben heute das Thema Tod. Und wir haben gerade schon es angeschnitten, das Thema, nämlich das Thema Beerdigung und damit natürlich auch die Frage, wie möchte ich beerdigt werden? Und dann stellt sich für mich zumindest die Frage, möchte ich verbrannt werden oder nicht? Wie ist das bei euch?
Also bis jetzt habe ich da noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ich glaube, dass das Klassische mit Sarg würde ich, glaube ich, nicht wollen. Verbrannt finde ich hört sich auch irgendwie ein bisschen gruselig an. Aber ich glaube, das wäre meine Option. Aber ich glaube, ich würde dann auch nicht zurückgreifen auf eine Urne, sondern vielleicht irgendwo im Meer verstreut oder so.
Ah ja, okay.
Ja, bei mir ist es tatsächlich anders. Ich finde das voll witzig, dass wir da so unterschiedliche Meinungen von haben, weil ich weiß noch ganz genau, vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, als ich das erste Mal erfahren habe, dass Menschen tatsächlich verbrannt werden, wenn die tot sind, da war ich total schockiert davon, weil ich mir dachte, warum will man das denn? Und es war für mich so voll der Schock. Und bis heute kann ich mich nicht so richtig damit anfreunden. Deswegen wäre für mich diese traditionelle Variante mit dem verbuddelt werden, glaube ich.
Ja, aber verbuddelt wirst du doch auch als Urne, oder habe ich das falsch im Kopf?
Ja, aber manche stellen sich das doch auch auf den Kamin, oder nicht?
Ist das auch in Deutschland so? Ich habe das Gefühl, das ist eher so ein Ami-Ding, was man so in Ami-Serien sieht. Ich kenne keinen, der eine Urne auf dem Kamin stehen hat.
Ich glaube, das ist recht unterschiedlich. Also es gibt ja auch, also bei meinem Opa, der war auch in der Urne und das wurde dann auch wie ein Sarg vergraben. Aber es gibt ja auch, dass du die Urne in, ich weiß nicht genau, wie das auf dem Friedhof heißt, da gibt es ja nochmal so einen separaten Bereich, wo halt wirklich so Urnen in so Steindingern stehen. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die das mit nach Hause nehmen oder so.
Ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht und komme irgendwie nicht zu einer Antwort. Ich glaube tatsächlich, dass ich eher nicht verbrannt werden möchte. Einfach nur aus dem Grund, weil ich es so weird finde. So, weißt du, du bist so ein Körper, du wiegst wahrscheinlich so, weiß ich nicht, je nachdem, wie du halt aussiehst, so, aber ich glaube, ich wiege so 70 Kilo. Und dann wirst du verbrannt und auf einmal bist du 3 Kilo schwer. Das ist so absurd, das kommt in meinen Kopf nicht rein. So.
Ich finde es auch krass. Also deswegen eigentlich sind beide Optionen für mich so, vor allem, weil ich jetzt auch kleiner Exkurs auf TikTok auf meiner For You-Page, wird mir immer jemand angezeigt, der für sowas zuständig ist. Ich weiß nicht, wie man das heißt, wie der Job heißt, wenn man Leute verbrennt.
Krematur vielleicht? Wegen Krematorium? Ist das nicht der richtige Begriff?
Das kann gut sein. Auf jeden Fall erzählt er ganz, ganz viele Hintergrunddetails, wo ich mir auch denke, das ist irgendwie ein bisschen auch komisch, aber das mit dem Sarg, ich glaube, man kann doch auch gar nicht so lange da ein Grab haben. Also das muss man ja auch bezahlen. Ja, irgendwer, also nach einer bestimmten Zeit muss das ja wieder weggemacht werden oder man bezahlt es halt wieder.
Aber das ist ja bei einer Urne doch genau das Gleiche.
Außerdem ist man nach Hause.
Das stimmt, ich frage mich halt, ob das geht. Aber ich habe schon mal gehört, was ich ultra cool finden würde, dass in England geht das. Ich glaube, in Deutschland ist sogar verboten. Aber wie auch immer. Da kann man aus der Asche eines Verstorbenen Vinylplatten machen. Also Platten, die du auf den Plattenspieler legen kannst. Wo ich mir denke, wie geil ist das denn? Und das würde ich gerne machen. Und dann würde ich vorher was aufnehmen. Wahrscheinlich würde ich einfach so, ich rede ja gerne über Musik und ich bin auch manchmal so ein bisschen ein Musiksnob. Wird mir zumindest vorgeworfen. Ich sehe das natürlich komplett anders. Und dann würde ich so meine Best-ofs und würde jeden Song ankündigen.
Cool.
Und dann können halt, weiß ich nicht, wie viele Platten man und so aus so einer Asche machen kann. Ah, dafür müsste ich natürlich verbrannt werden, ne?
Ja, aber man kann Asche das machen.
Ja, man, richtig geil. Okay. Und dann haben einfach die Leute, die Bock drauf haben oder denen ich halt eine Platte von mir geben möchte, eine Platte mit auf dem, wo halt meine Lieblingssongs drauf sind und zu denen ich dann was sage und können sich das immer anhören und denken, Mann, was hatte der für einen guten Musikgeschmack?
Ja, finde ich richtig cool, weil voll viele Menschen haben ja so den Anspruch, etwas von sich zu hinterlassen.
Ja.
Und das hättest du ja damit auf jeden Fall erfüllt. Also auch etwas zum Anfassen, also irgendwas Greifbares, was die Menschen einfach zur Hand nehmen können und sich dann ganz bewusst an dich erinnern. Auch mit deiner Stimme noch, finde ich eigentlich eine richtig, richtig coole Idee.
Ja, ich bin auch vollkommen überzeugt davon.
Ich finde es auch eine richtig coole Idee, aber trotzdem, ich glaube, ich bin mit keinem der Optionen irgendwie zufrieden, weil ich finde irgendwie alles ein bisschen komisch so. Also egal, ob jetzt verbrannt oder verbuddelt. Aber es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele andere Möglichkeiten.
Und wenn wir aber über Beerdigung reden, müssen wir natürlich auch fragen, wo möchtet ihr beerdigt werden? Also du hast gerade schon angedeutet, Susi, dass du eher irgendwie verstreut werden möchtest.
Ja, also so jetzt denke ich mir so, an sich bestimmt recht cool, so auf dem offenen Meer. Hm. Aber ich glaube jetzt, wenn es wirklich soweit ist, will ich, glaube ich, schon irgendwas haben, wo ich Bezug habe. Aber Friedhof, ich weiß nicht, ob das so für mich in Frage kommt, weil natürlich in der jetzigen älteren Elterngeneration, ich seh das ja bei meinen Eltern, die gehen dann auf den Friedhof, um das natürlich alles zu pflegen. Du musst das natürlich auch irgendwie pflegen.
Oder du bezahlst jemanden, der es pflegt, das geht auch.
Ja, oder so. Aber ich bin, seitdem ich dann auf den Beerdigungen war, nie zu dem Friedhof hingegangen. Außer ich bin da mal mit meinen Eltern mitgegangen, weil es, oder weil irgendein spezieller Feiertag war, wo man halt dann auf den Friedhof geht. Aber ansonsten gehe ich da ja eigentlich überhaupt gar nicht drauf. Also natürlich, viele machen das, um zu trauern oder um, weiß ich nicht, Hallo zu sagen, metaphorisch gesehen. Aber für mich ist jetzt so ein Friedhof wahrscheinlich eher nichts.
Ich glaube, wir sind da auch wieder bei der Frage, die wir eben auch schon hatten. Für wen ist das? Ist das für uns? Also sagen wir, die dann eben dann die Sterbenden sind, yo, ich will das und das und auf jeden Fall. Oder ist es eben für die Verbliebenen, die sagen, aber wenn du halt dich zerstreuen lässt, habe ich keinen Ort, an den ich gehen kann vielleicht. Oder sagen sie, nee, ich brauche keinen Ort, weil so du bist an meinem Herzen. Oder ich hab einen Ort, wo wir immer waren, an den ich gehen kann, an dem ich halt an dich denke.
Ja, also ich glaube, genau aus dem Grund wäre es mir auch total egal, wo ich beerdigt werde, weil ja, mein Körper ist ja dann tot. Und ich glaube, für mich wäre es wichtiger, dass die Menschen, denen ich was bedeute und die um mich trauern möchten, dass ich in deren Nähe, metaphorisch gesehen, irgendwie sein kann oder meine Überreste. Deswegen wäre es mir egal, ob es ein Friedhof wäre oder, keine Ahnung, irgendein Hügel oder was auch immer.
Was ich noch ganz geil fand, ich habe Hörb und Sim Podcast, wo sie sich halt auch viel mit dem Thema Tod beschäftigen, und da meinte der Interviewer, der Bestatter ist, dass es so, manche Leute kommen einfach auf so richtig geile Ideen. Also zum Beispiel gab es anstelle eines Grabsteins, haben sie auf dem Grab halt ein Fahrrad gepackt. Und zwar genau das Fahrrad, mit dem der Dude immer irgendwie Rennen gefahren ist, weil er halt einfach so ein Fahrradfreak war. Cool. Oder so ein Briefkasten haben sie draufgepackt, damit die Leute halt weiter irgendwie so Briefe an die verstorbene Person schreiben können. Und irgendwer hat ihn halt immer ausgeleert und weggeworfen. Was dann ein bisschen blöd ist, aber sonst kannst du ihn halt nicht mehr benutzen.
Ich finde das aber auch irgendwie nochmal ein Unterschied, also weil... Du meintest ja, Lola, dass dir das egal ist, weil Hauptsache deine Angehörigen haben einen Ort, wo sie hingehen können. Aber ich finde, dafür kann man ja auch einfach jeder vielleicht auch individuell Gedenkstätten machen. Also ob es jetzt zu Hause ist oder vielleicht gibt es irgendeinen Lieblingsort, wo man dann hingeht, um der Person irgendwie nahe zu sein, in irgendeinem Park oder so. Also ich finde, dazu, zumindest bei mir, braucht es nicht... Der Ort, wo die Person beerdigt wurde. Mhm. Also zum Beispiel, als mein Opa gestorben ist, ich komme ja aus dem Sauerland, wurde dann halt auch da begraben. Ich wohne hier in Köln, bin ich ganz oft einfach abends zum Rhein gegangen. Obwohl ja die Connection da jetzt nicht vorhanden ist, ja. Aber das war jetzt für mich so ein Ort, wo ich selber ruhig sein kann, wo ich liebe das Wasser sowieso und dann einfach drauf losreden kann, so ein bisschen für mich. Also da brauche ich jetzt nicht wirklich dann das Grab.
Ja, voll gut. Also es ist ja auch eine total wichtige Frage, wo wird eine Person begraben? Also, weil ich lebe ja nicht in der gleichen Stadt wie mein Vater zum Beispiel. So, und dann muss ich immer 2 Stunden fahren. Oder nehmen wir mal an, die Person wird eben da begraben, wo ich wohne, aber ich ziehe um in eine andere Stadt. So, tatsächlich habe ich das mal gegoogelt. Man kann... Ein Grab darf nicht umziehen, obwohl es ginge. Also die Möglichkeiten sind da, aber Deutschland erlaubt es halt einfach nicht, wo ich mir denke, so, warum muss das Grab denn immer da bleiben, wenn niemand da ist, der da hingeht? Weil es ergibt ja überhaupt keinen Sinn.
Ja, gar nicht. Also ich finde es auch seltsam. Mir kam gerade irgendwie nochmal der Gedanke, weil du von Musik gesprochen hast und Beerdigen an sich, und ich finde die Idee mit der Schallplatte so mega cool, weil ich auch so voll den Bezug zur Musik habe und ich habe auch voll die musikalische Familie, also meine Mutter spielt mehrere Instrumente und ihr Vater war auch Musiker und so, und ich finde, Musik ist so eine Sache, die auch über den Tod hinaus total verbinden kann und Menschen auch irgendwie in den Gedanken lebendig bleiben lässt.
Ja, auf jeden.
Ja.
Ja, wir haben, ich glaube, das Thema Beerdigung haben wir gerade alle sehr viel gesagt, aber wir haben eine Frage, die wir heute noch gar nicht gestellt haben, die aber, glaube ich, ganz vielen eigentlich direkt in den Sinn kommt, wenn wir über Tod reden, ist, was passiert danach? Was glaubt ihr, was danach passiert? Beziehungsweise vielleicht ist die Frage, was man glaubt, gar nicht so, vielleicht ist eher die Frage, was man sich wünschen würde. Oder machen wir erstmal das, was ihr glaubt und dann, was ihr euch wünschen würdet und vielleicht ist ja auch das Gleiche.
Also ich glaube, bei mir ist es recht das Gleiche. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich sehr spirituell bin. Das heißt, ich glaube auch an übernatürliche Sachen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich an den Himmel glaube, im Sinne von, dass man in den Himmel kommt. Also da bin ich recht neutral. Ist jetzt nicht so, dass ich dagegen oder dafür bin. Sondern durch meine Kindheit, wo ich sehr oft gerne Horrorfilme geschaut habe, bin ich so, die Person lebt safe noch, aber so, dass man sie nicht sehen kann. Also, dass bestimmt hier in dem Raum Geister sind, wie man so schön sagt. Also, das ist meine Schiene. Ein bisschen komisch.
Aber sind die dann immer überall oder sind die an verschiedenen Orten oder sind die alle an einem Platz?
Nee, also ich weiß nicht, ob ihr die Serie Ghost Whisperer kennt.
Nee.
Mit Linda Gordon. Das ist so aufgebaut, dass sie Geister sehen kann. Also sie hat die Gabe, Geister zu sehen. Und in jeder Folge geht es dann um einen bestimmten Geist, den sie halt sieht. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt nach draußen geht und 100 Geister sieht, sondern das sind quasi die Geister, die beziehungsweise die verstorbenen Personen, die irgendwie so in der Zwischenwelt gefangen sind und nicht loslassen können und deswegen auf der Erde, jetzt wird es hier richtig, richtig übernatürlich. Und an sowas glaube ich auch irgendwie, weil schon so oft sind irgendwelche komischen Sachen passiert, wo man sich so denkt, es war gerade kein Mensch im Raum. Warum ist das jetzt runtergefallen? So. Also ich bin da schon sehr auf dieser Schiene unterwegs.
Lola, wie ist es bei dir?
Ja, also ich habe mir da auf jeden Fall auch schon meine Gedanken zugemacht. Und der Mensch im Allgemeinen versucht ja immer für alles wissenschaftliche Belege zu finden. So, ne? Nach dem Tod passiert XY, haben wir ausgerechnet. Mhm. Aber das können wir ja nicht sagen. Also keiner hat bis jetzt herausgefunden, was da genau passiert. Und deswegen ist es halt so jedem selbst überlassen, was er glaubt und woran er glauben möchte. Und wie eben schon erwähnt, bin ich auf jeden Fall gläubig und irgendwie finde ich so das Konzept des Christentums, dass man halt in den Himmel kommt, ist für mich irgendwie am sinnvollsten und irgendwie am hoffnungsspendendsten. Und deswegen, ja, habe ich mich entschieden, daran zu glauben.
Was glaubst du, was im Himmel ist dann?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich denke da noch mal kurz 2 Minuten drüber nach und dann kannst du mich noch mal fragen.
Ja, ich kann ja erst mal sagen, was ich glaube und was ich mir auch vielleicht wünsche.
Ja.
Also das Erste, was ich weiß, was ich nicht möchte, ist wiedergeboren werden. Weil, ja. Also der Buddhismus ist ja, glaube ich, so, dass sie sagen, jo, wenn du halt dich gut benimmst, so auf die Art, dann kannst du dich so hocharbeiten, mehr oder weniger. Ne? Ja. Dann, wenn du halt ein scheiß Mensch warst, wirst du als Kakerlake wiedergeboren oder so. So habe ich es zumindest verstanden. Aber ich würde auch nicht als Mensch wiedergeboren werden wollen, weil ich mir denke so, ey, ich mach das hier doch alles einmal. ich arbeite das hier jetzt durch und dann habe ich das abgeschlossen und das ist okay. Und ich meine das gar nicht so negativ, das Leben irgendwie anstrengend und schlimm ist, sondern ich meine es einfach so, nee, ich habe die ganzen Probleme und auch die schönen Dinge, die habe ich dann erlebt und ich glaube, dass ich am Ende relativ zufrieden aus dieser Welt gehen werde und dann ist das gut. So, und deswegen will ich auf jeden Fall, dass danach Sense ist. Was ich irgendwie glaube, was passiert, ist, dass dann einfach gar nichts ist. Es ist einfach so, ciao. Gut, Lukas ist halt weg und so, da ist nichts mehr, was danach kommt. Einfach, es ist einfach Sense. Was auch schön wäre, ist ja dieser Gedanke, dass es so ein großes Ganzes gibt, so ein, weiß ich nicht, nebulöses, großes Ding vielleicht, so, wo alle Seelen drin sind. Und wenn jemand geboren wird, dann wird halt ein Teil dieses nebulösen, großen Ganzen in diesen Menschenkörper gepackt. Und wenn diese Person stirbt, dann geht halt diese Seele zurück. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön, wenn man so denkt, dieses große Ganze sind halt alle menschlichen Seelen, die jemals gelebt haben, die dann da einfach irgendwie zusammen sind. Und dass man dann eben auch vielleicht seine Verwandten da wieder trifft oder Freunde oder wie auch immer. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken auch.
Wie so eine andere Welt dann, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Weil so stelle ich mir das, so kann ich mir das nämlich auch vorstellen. Also so die Welt, in der wir jetzt leben, dann so eine Zwischenwelt und dann so die Welt, wenn man mit allem abgeschlossen hat, aber ich bin noch fest überzeugt von meiner Geisterstory. Also ich glaube, es muss ja nicht unbedingt sein, dass jetzt hier eine Person ist, die einfach nur unsichtbar ist, aber irgendwelche Kräfte, irgendwas muss da doch sein. Es kann nicht sein, dass so viele komische Dinge teilweise...
Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber für mich ist halt dieses große Ganze, denke ich mir, dass du nicht mehr... Du bist halt ein Teil von dem, aber du bist nicht mehr du. Also du hast keinen Willen mehr und weißt du, das ist alles weg. Mhm. Aber du bist halt Teil dieses großen Ganzen. Es ist halt ganz wirr, ne? Also ich meine, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ja. Aber Loda, hast du darüber nachgedacht, was du glaubst, was im Himmel dann ist?
Ich kann euch beiden ein bisschen zustimmen in einigen Punkten. Ich glaube halt auch, dass es irgendwas gibt, wo unser Geist... Du hast eben von Seele gesprochen. Ich glaube, dass es der Geist ist. Und deswegen glaube ich auch, dass es Geister gibt, auf jeden Fall. Also vielleicht nicht so, wie wir das in, so, wie wir das in Horrorfilmen sehen oder keine Ahnung, oder wie man sich das irgendwie so abstrakt vorstellt. Aber ich glaube halt, dass wir als Menschen halt auch einen Geist haben und dass der halt nicht stirbt, wenn unser Körper stirbt. So. Und du hattest eben gefragt, wie ich mir den Himmel vorstelle, also wie es dann da so ist. Und ich habe da echt keine Antwort drauf. Also ich glaube einfach, dass das so ein Zustand ist, in dem man seine Bedürfnisse nicht mehr befriedigen muss die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist halt mega angenehm.
Das ist ja ungefähr eigentlich der Zustand, in dem so die Buddhisten, die halt 8 Stunden am Tag meditieren, immer sind. Oder zumindest sagen, dass sie da sind.
Ja.
Ich glaube denen das irgendwie. Ich kann mir das vorstellen, dass du dann eben, wenn du so ein Leben führst, dass du dann eben diesen Trieb nicht mehr wahrnimmst. Oder du nimmst ihn wahr, aber er hat keine Bedeutung für dich.
Ja, aber nichtsdestotrotz musst du ja trotzdem, um am Leben zu bleiben, bestimmte Grundbedürfnisse einfach erfüllen. Du musst essen, du musst schlafen, du musst irgendwie mal auf die Toilette gehen oder so. Und ich glaube, wenn man das, also dieses ganze Menschliche, so was man mit sich rumschleppt, wenn man das losgeworden ist und dann im Himmel ist, dann ist man irgendwie sorgenfrei.
Ich glaube, meine Angst war immer, wenn es darum geht, dass man dann im Himmel ist, dass ich da bin und ich habe vielleicht, ich muss vielleicht nicht mehr auf Klo oder nicht mehr trinken oder so, ne? Aber dass ich da bin und ich bin auch vielleicht mit meiner Family, aber ich gucke dann von oben auf die Welt und gucke, was passiert. Und dann denke ich mir so, ey, das will ich ja gar nicht sehen. Ich will doch den Stress nicht mehr haben. Und entweder ist es so, du guckst runter und denkst dir so, fuck, Alter, der Klimawandel, was los? So, es wird ja immer schlimmer. Die Welt kommt gar nicht mehr klar. Oder was vielleicht ein schöneres Leben im Himmel ist, aber mir jetzt ganz grausam vorkommt, ist, dass du einfach keine Emotionen hast. Und du guckst dir das an und denkst dir so, ach guck mal, mein Enkel, der spielt gerade Fußball, naja, sind 50 Grad, naja, was los. So. Also das ist so, keine Ahnung, das ist so eine Angst, die ich habe, oder die hochkommt, wenn ich denke, dass ich dann einfach im Himmel bin. Zumindest, wenn ich daran denke, dass ich dann einfach immer noch ich bin, nur dass halt dann Engel und so auch da sind.
Ja, aber nur jetzt rein aus Interesse, ne? Wenn du glaubst, dass es einen Himmel gibt und es da vielleicht nicht so optimal ist für dich, so wie du dir das vorstellst. Also weil, so wie du das eben geschildert hast, ist es da ja nicht perfekt.
Nee, überhaupt nicht.
So, und in meiner Vorstellung ist es das aber irgendwie schon. Weil warum sollte es sonst der Himmel sein? Hm. Weißt du? Aber wenn es einen Himmel gibt, dann gibt es ja auch bestimmt eine Hölle, oder?
Ja, muss ja, oder? Also kann man an das eine glauben, ohne an das andere zu glauben?
Ich glaube nicht.
Ja, ich glaube auch nicht.
Vielleicht hat man ja auch die Möglichkeit zu entscheiden. Das ist nochmal ein anderer Aspekt.
Dann kommt so, bin ich masochistisch veranlagt oder nicht?
Ja, aber ich glaube, wenn man wählen kann zwischen im Himmel landen und sich schlimmstenfalls vielleicht ein bisschen langweilen oder keine Emotionen mehr haben, dann würde ich das auf jeden Fall der Hölle immer vorziehen, oder?
Ja, aber dann würde ich dem auch mein Leben auf der Erde vorziehen. Und das ist ja eigentlich nicht der Deal, glaube ich.
Ja.
So, okay. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über Religion geredet auch, was natürlich mit dem Thema Tod sehr eng verbunden ist, weil die Religion immer auch eine Antwort bietet, was nach dem Tod passiert. Aber wir machen jetzt erstmal wieder eine kleine Pause und kommen dann gleich nach zwei Songs wieder. When I'm Gone von Phil Ox hier auf der 100,0. Und damit sind wir direkt beim Thema, denn er singt darüber, wie es ist, wenn er mal nicht mehr da ist. Und unser Thema heute bei Laut gedacht hier auf der 100,0 ist das Thema Tod. Und wir haben jetzt schon über sehr viele Dinge geredet in Bezug auf das Thema Tod, aber noch nicht darüber, wie erzähle ich es denn jemandem, dass jemand gestorben ist? Was sagt ihr?
Also bis jetzt ist noch nicht die Situation passiert, dass ich es erzählen musste, sondern dass ich es immer erfahren habe, meist auch eigentlich recht banal, also dass ich angerufen wurde. Also beim letzten Todesfall von meinem Opa, da war es so, dass ich vorher noch da war, also ich war die Anfang der Woche in Holland und dann habe ich ganz plötzlich dann die Nachricht bekommen, dass ich und mein Bruder vorbeikommen sollen, weil es halt sein kann, dass Opa in den nächsten 2 Tagen stirbt. Und dann bin ich halt dann rübergefahren und es war ja auch alles, dass wir alle dabei waren, wie er quasi gestorben ist. Ich bin nur an dem Tag gekommen und ich musste aber wieder zurück nach Köln. Also ich war halt für ein paar Stunden dann im Sauerland und da wurde ich zum Bahnhof gebracht und dann saß ich 10 Minuten in diesem Zug, habe ich einen Anruf bekommen, dass mein Opa jetzt gerade verstorben ist. Und das war für mich schon so, ich weiß doch gar nicht, wie man das schön sagen kann. Vor allen Dingen, vielleicht kann man das im Kindesalter irgendwie schön verpacken. Aber im jetzigen Alter, so was will man dann drumherum reden?
Aber weißt du noch die Wortwahl? Also wurde gesagt, dein Opa ist gestorben oder wurde gesagt, dein Opa ist von uns gegangen oder?
Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr genau. Mein Bruder hatte mich angerufen. Der hatte mir das gesagt und der meinte, Susi, ich wollte jetzt eben nur kurz Bescheid geben, dass Opa gerade gestorben ist. Ich glaube, dass er es dann einfach wirklich so gesagt hat. Und das war schon ein Schockmoment, aber ich glaube jetzt nicht die Tatsache, dass er gestorben ist, sondern eher die Tatsache, ich war vor einer halben Stunde noch da, wäre ich mal noch eine halbe Stunde lang länger da geblieben.
Aber ich finde es auch krass, dass dein Bruder dich angerufen hat und nicht deine Eltern.
Ja, die waren ja alle da. Also die waren ja alle im Haus versammelt. Und ich glaube, dass vor allem meine Mutter, das ist halt die Tochter von meinem Opa gewesen, die hat sehr viel gemacht. Also meine Mutter und meine Tante waren halt ganze Zeit beim Sterbeprozess dabei, waren jeden Tag bei meinen Großeltern. Und ich glaube, dass sie in dem Moment sich dann auf den Menschen fokussieren, der halt gerade gestorben ist. Weil ich meine, der liegt da halt schließlich. Und ich glaube, dass dann mein Bruder das einfach so für mich übernommen hat. Was ich aber eigentlich auch ganz gut finde. Ich habe sowieso eine sehr starke Bindung zu meinem Bruder, zu meinen Eltern auch. Aber ich glaube, für meine Eltern war der Fokus gerade auf, okay, was müssen wir jetzt machen? Jetzt ist ja der Mensch gestorben.
Und würdest du sagen, dass das jetzt, ich sag mal, die richtige Art und Weise war, wie dir das gesagt wurde?
Ja, also ich finde generell gut, wenn das direkt gesagt wird. Ich bin eigentlich auch ein Fan davon, wenn man, es kann ja auch sein, dass wenn man Kind ist, dass irgendjemand stirbt in der Familie. Und da habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, dass mir das zum Beispiel nicht gesagt wurde. Dann habe ich das aus Zufall 10 Jahre später herausgefunden. Also nicht, dass eine Person gestorben ist, sondern zum Beispiel, wie eine Person gestorben ist oder das so in die Richtung. Und ich finde, gerade auch bei Kindern sollte man viel offener mit dem Thema umgehen. Weil ansonsten hast du halt genau das Problem, dass man sich dann so entwickelt, dass das Tod etwas Schlimmes ist.
Ja, und dass man nicht darüber reden kann. Ich habe mal gelesen, dass das Schlimmste, was du Kindern sagen kannst, ist, dass jemand, der gestorben ist, ist einfach eingeschlafen. Weil Kinder denken bildlich. Kinder denken, ah, okay, und wenn ich einschlafe, wache ich dann auch nicht mehr auf. Und also du wächst eine Angst, die nicht da sein sollte. So,
ja,
weil,
voll.
Also du kannst auch deinem Kind irgendwie musst du probieren, dieses Konzept zu erklären. Ich meine, niemand hat dieses Konzept verstanden. Weil, ne, jemand ist einfach weg. Und aber das musst du halt deinem Kind erzählen, dass da jemand gerade von uns gegangen ist. Und ich glaube, ich würde tatsächlich nicht mal das sagen. Ich würde gerade sagen, da ist jemand gestorben und dann würde ich probieren, das zu erklären.
Ja, ich würde auch einfach, so wie es ist, auch einfach sagen. Natürlich, man muss es jetzt nicht drastisch sagen. Natürlich ist es immer noch ein Kind. Aber ich glaube, Kinder verstehen mehr, als wir denken. Und ich hätte mir gewünscht, in der Kindheit, jetzt, wenn solche Fälle passiert sind, dass da direkt da mit mir umgegangen wäre. Also teilweise war es auch, aber natürlich, wenn man jetzt 3 Jahre, 4 Jahre alt ist, dann wird vielleicht nicht so krass mit einem darüber gesprochen, beziehungsweise man vergisst es vielleicht auch. Aber dass man das nicht irgendwie 10 Jahre später in der Schule erfährt. Aber es kommt, glaube ich, auch immer drauf an. Und man muss natürlich auch irgendwie berücksichtigen, wie die Angehörigen zu dem Zeitpunkt damit umgegangen sind. Vielleicht war es ja auch, es kommt ja auch vielleicht auch immer auf den Tod an. Das ist ja auch immer die Sache. Da gibt es ja auch verschiedene Arten. Altersschwäche ist natürlich nochmal ein harmloseres Thema als zum Beispiel ein Suizidversuch.
Ja.
Genau deswegen.
Lula, wie wurde dir das denn erzählt?
Ja, also ich war auf schon ein paar Beerdigungen in meinem Leben und die erste, an die ich mich erinnern kann, war von meinem Großvater. Da war ich 7 und der ist ganz überraschend gestorben und irgendwie hat da keiner so wirklich mit gerechnet. Und ursprünglich war es auch so geplant, dass ich gar nicht mit auf die Beerdigung gehen sollte. Also meine Eltern wollten mich da irgendwie vor verschonen und die haben mir aber erzählt, dass der Opa gestorben ist und dass, also haben mir auch erzählt, dass die Beerdigung stattfindet und dann, also die haben das irgendwie gut gemacht. Im Endeffekt war es dann aber so, dass ich doch auf die Beerdigung mitgegangen bin und ich glaube, das war echt ein bisschen zu früh, weil das hat mich so aus der Bahn geworfen. Also ich habe auch während der Trauerfeier dort, da haben so Frauen angefangen, so Lieder zu singen. Und da habe ich total so, I lost it. Ich habe angefangen, übertrieben zu schreien und zu heulen, weil irgendwie die Stimmung, die die mit ihrem Gesang rübergebracht haben, war einfach so erdrückend, dass ich dachte, boah, hier sterben jetzt gleich alle drin. Und dann war ich so überfordert. Dass mein Vater ist dann mit mir rausgegangen und dann habe ich erstmal auf so einer Parkbank habe ich bestimmt eine halbe Stunde lang gereiert, weil mir einfach alles zu viel war.
Oh, krass.
Und
ich finde, also, der Körper zeigt einem das manchmal richtig gut, ne? Alles zu viel, es muss raus.
Ja, voll. Ich glaube, es war trotzdem gut, dass ich da war, weil mein Opa total die Bezugsperson für mich war und ich glaube, es wäre für mich schlimmer gewesen, nicht dabei gewesen zu sein, auch wenn es jetzt so unangenehm war, aber es war trotzdem so besser als anders.
Ja, ich muss sagen, bei mir war das, wenn ich so drüber nachdenke, hat mein Vater in meinen Augen auch vieles richtig gemacht, also zweimal, einerseits als meine Oma gestorben ist, weil, also die war dann schon länger krank und dann war so das Ding, dass mein Vater meinte, so die wird bald sterben, so, und hat mir probiert, dieses Konzept zu erzählen und meinte so, du hast jetzt so ein bisschen die Wahl, ob ich sie halt noch sehen möchte. Und er meinte, ja, aber sie wird nicht mehr so mit dir interagieren können. Er hat wahrscheinlich ein anderes Wort benutzt, aber und meinte, dass er mir vielleicht sogar nahelegen würde, sie nicht mehr zu sehen, sondern sie halt gut in Erinnerung zu behalten. Und das habe ich dann auch, glaube ich, so gemacht. Und das war irgendwie cool, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, mir gleichzeitig irgendwie eine richtungsweisend was gesagt hat, was er machen oder was er mir empfehlen würde, aber trotzdem die Entscheidung war bei mir. Und so konnte ich dann halt bei der Trauerfeier auch einen guten Abschied feiern für mich. Und eben dann bei meinem Stiefvater hat er mich halt erst, mir das erst gesagt, als ich dann von der Klassenfahrt wiederkam und dann saßen wir halt, ich war noch voll euphorisch und habe halt erzählt, wie geil diese Klassenfahrt war und so. Und dann saßen wir am Tisch und dann hat er mir das erzählt. Und auch da hat er mir gesagt, so, was möchtest du tun? Wie möchtest du jetzt vielleicht auch trauern? Ne? Das, also die Frage ist ja, jeder trauert anders.
Ja, voll gut.
Und dann hat er gesagt, was möchtest du machen? So, du kannst, also such dir was aus. Du kannst jetzt, weiß ich nicht, Fußball spielen gehen, du kannst auch, und keine Ahnung, für mich war halt klar, also, okay, ich muss zu meiner Mama, weil also, der ist halt richtig scheiße jetzt. Genau, und ich glaube, was in dem Thema wichtig ist, dass man ehrlich ist. So.
Ja, ich glaube, es ist auch so wie das dein Dad, dein Vater, so wie er das gemacht hat, finde ich mega gut und würde ich, glaube ich, wenn ich irgendwann mal Kinder habe und vor so einer Situation stehe, glaube ich, genau so machen, weil jemandem zwei Wahlmöglichkeiten zu geben. Mach's entweder so oder so. Ist zum einen gut, weil vielleicht ist man mit der Information, die man gerade bekommen hat, so überfordert oder das kommt so plötzlich, dass man gar nicht in der Lage ist, selber so Möglichkeiten abzuwägen. Und es wird einem damit so ein bisschen genommen, aber man hat trotzdem noch so selber diese Entscheidungskraft und hat trotzdem noch das Gefühl, irgendwie Herr über die Lage zu sein, weil man trotzdem noch entscheiden kann. Und ich finde das mega gut und ja, voll gut.
Ja, finde ich auch.
Ich glaube aber, also kann ich mir zumindest vorstellen, dass es wirklich übelst darauf ankommt, wie die Person gestorben ist. Ob es jetzt wirklich Altersschwäche war. Also bei uns war das nie ein Tabuthema. Bin ich auch sehr froh drüber. Also es wurde an sich schon immer direkt angesprochen. Es wurde auch wirklich einfach in einem Satz gesagt. Aber ich stelle mir das, wenn ich jetzt mal daran denke, wenn ich das jetzt jemandem sagen müsste, ich glaube, mir wird es schon schwieriger fallen, wenn das jetzt sowas ist wie, dass jemand einen Unfall hatte oder Suizid, also solche Sachen. Ich glaube, gerade für Kinder, die zum Beispiel, also es sind jetzt alles Hardcore-Beispiele, aber zum Beispiel auch für Kinder, die ihre Eltern verlieren. Ich finde, das ist schon schwieriger irgendwie rüberzubringen, als wenn ich jetzt sage, dass die Großeltern gestorben sind. Bei mir war das auch immer unterschiedlich. Es wurde immer direkt angesprochen. Es wurde auch immer offen darüber geredet. Es wurde auch gesagt, weil bei uns auch jemand, meine Cousine, durch einen Motorradunfall gestorben ist, wurde auch direkt kommuniziert. Aber ich stelle mir das schwierig vor, wenn man das irgendwie einem Angehörigen direkt erzählt. Also zum Beispiel dem Bruder, den Eltern oder wenn es andersrum ist, dann halt.
Total. Ich glaube auch, also bei Kindern ist halt noch die Frage, wie schütze ich mein Kind? Und manchmal ist natürlich das Schützen vielleicht auch das Falsche. Und ich glaube trotzdem, dass man da ehrlich sein muss. Also auch, also ich meine, Suizid ist natürlich nochmal ein ganz, ganz hartes Thema. Also wie erzähle ich meinem Kind das irgendwie, ne, jemand Suizid begangen hat. Ich glaube, was da irgendwie auch wichtig ist, was ich mir denken würde, wäre, ich würde gucken, so, okay, was gibt es für Hilfsmöglichkeiten? So, also was gibt es vielleicht TherapeutInnen, die genau darauf spezialisiert sind? Oder, weiß ich nicht, häufig ist da, gibt es da dann auch kirchliche Träger, die irgendwie helfen können? Weil, also, natürlich fühlt es sich an, ich bin alleine mit dieser Entscheidung, ich muss jetzt meinem Kind irgendwie das sagen und erzählen. Also, weil Verschweigen wäre für mich nie eine Möglichkeit. Und gleichzeitig muss ich meinem Kind natürlich auch sagen, so, vielleicht hat mein Kind mich noch nie so traurig erlebt. Also, vielleicht bin ich natürlich auch total betroffen und weine die ganze Zeit. Und das ist natürlich für mein Kind auch vollkommen neu. So, warum ist Papa jetzt so ein Heulsack? So ungefähr. Und auch das muss man dem Kind klar machen. Und ich glaube, da muss man für auch es schaffen, dass das Kind auch eine Möglichkeit hat zu trauern, unabhängig vom Elternteil.
Ich glaube, ich fände das aber auch ganz gut, wenn das Thema Tod beziehungsweise auch, wie man damit umgeht, auch zum Beispiel in Schulen angesprochen wird. Also generell alles, was so Psychologie angeht, wie man mit Gefühlen umgeht, wie man mit negativen Gefühlen umgeht. Ich finde, ich fände es tatsächlich auch gut, wenn sowas in der Schule besprochen wird. Also auf unserer Schule war es definitiv der Fall im Religionsunterricht, Klassiker. Aber wenn das wirklich auch thematisiert wird oder auch einfach Anlaufstellen in der Schule vorhanden sind, weil oft ist es ja so, okay, Therapeut, Therapeutin ist nochmal ein anderer Step. Aber vielleicht wäre das auch einfach mal etwas, was sich verändern könnte.
Aber habt ihr im Religionsunterricht auch darüber geredet, wie ihr damit umgeht? Also das weiß ich, das was bei mir nicht der Fall war. Wir haben halt darüber geredet, was Tod religiös, in welchem Kontext man das angucken kann und vielleicht auch deuten kann, aber nicht darüber, was das mit mir macht oder wie ich damit umgehe.
Also bei uns tatsächlich schon. Ich habe ja schon erwähnt, ich war auf einer katholischen Schule, die von einem Orden geleitet wurde. Und da wurde das im Religionsunterricht schon teilweise stark fokussiert. Vielleicht auch in anderen Fächern, kommt wahrscheinlich auf das Thema an. Aber bei uns gab es zum Beispiel jetzt auch einige Suizidfälle, wo die halt so öffentlich waren, dass es jeder mitbekommen hat, dass es nicht anders ging, als dass mit den Schülern und Schülerinnen gesprochen wird einfach. Dass Seelsorger an die Schule kamen, dass man mit Vertrauenslehrern gesprochen hat, dass man einen Trauertag gemacht hat in der Kapelle. Also wir hatten eine Kapelle in unserer Schule. Klassiker. Genau, und da fand ich schon krass, wie damit umgegangen wird, weil ich meine, das war auf dem Gymnasium. Es waren nicht einfach nur 5 Klassen, sondern es ging ja von der 5. bis zur 12. Klasse und da wurde wirklich jeder Schüler mit einbezogen, als dann dieser Suizidfall zum Beispiel stattgefunden hat in unserer Schule.
Aber voll gut, also voll gute pädagogische Maßnahmen, dann auch darüber zu reden.
Ja.
Ja, ich glaube, wenn so ein Fall passiert, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, darüber zu sprechen und das auch zu thematisieren. Aber so grundsätzlich zu sagen, ich finde, also so, man sollte mit den Kindern in der Schule über Tod sprechen, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil ich glaube auch, dass wenn man das in so einer Klasse macht oder in der Schule, dann muss man Sachen einfach verallgemeinern. Und ich finde, bei so einem Thema kann man das nicht machen, weil jedes Kind irgendwie Dinge anders empfindet und ja, sowas muss einfach in der Familie individuell, glaube ich, mit jedem Kind besprochen werden und da mit ganz viel Einfühlungsvermögen dran gegangen. Und ich glaube, das kann eine Schule oder ein einzelner Lehrer einfach nicht leisten. Und ich glaube, wenn ich daran denke, dass ich ein Kind habe, das dann in der Klasse sitzt und da spricht ein Lehrer mit dem über Tod und man hat da so gar keinen Einfluss drauf, ich glaube, das wäre mir nicht so recht als Mama.
Ich finde es einen spannenden Punkt. Ich finde halt schon, dass es auch eine Aufgabe der Schule ist. Also gerade weil eine Schule hat natürlich einen Bildungsauftrag. Und wenn, ich bin voll bei dir, dass die Eltern das auf jeden Fall ansprechen müssen. Aber gegeben, wenn der Fall gegeben ist, dass es die Eltern nicht tun, dann muss auf jeden Fall irgendwo darüber geredet werden. Und dann ist die Schule der Punkt, wo darüber geredet wird. Und ich finde nicht, dass es reicht, wenn man dann als Lehrerin halt eine Stunde macht und wir reden kurz darüber, sondern man muss sich Zeit nehmen. Natürlich, erstmal muss man kann es in dem Fall verallgemeinern, dass man sagt, jedes Gefühl, was ihr habt, was in Bezug zu Tod, ist okay. So, jeder trauert anders. Also erstmal so einen Raum schaffen, wo alles okay ist. Alles ist okay. Du darfst lachen, wenn jemand stirbt. Das ist okay. So, wenn das irgendwie deine Art ist, das gerade zu lockern, zu lösen für dich, so mach das auf jeden Fall. So, alles ist okay. Egal, was irgendwer anders sagt. Und dann musst du dir halt, im besten Fall nimmst du dir wirklich Zeit, um kleine Gruppen zu bilden vielleicht und dann da mit denen nochmal drüber zu reden. Naja, dann sind wir halt irgendwie, ne, das kennen wir aus der Schule, das passiert meistens nicht. So, ja. Dafür ist das Personal einfach nicht gegeben. Aber ich finde schon, dass das ein guter Ort ist, um da irgendwie Aufklärungsarbeit auf eine Art zu betreiben. Und im besten Fall wird es zu Hause weitergeführt.
Ja, finde ich auch. Also, ja, finde ich voll schwierig. Einerseits stimme ich dir zu, andererseits finde ich es voll schlimm, wenn Eltern sich da so aus der Verantwortung ziehen und sagen, ja, die Schule macht das schon so, ich muss mir das jetzt nicht auch noch aufbürden, weil ich muss ja noch XY machen. Und das passiert aber, glaube ich, viel zu häufig. Und ja, auch ein interessantes Thema auf jeden Fall, so was ist der Bildungsauftrag der Schule und was steckt da alles dahinter?
Ja, und wie groß kann man das Thema fassen?
Ja.
Ja, und wir sind fast am Ende angelangt von unserer Laut-Gedacht-Sendung, dem Late-Night-Talk hier oder 100,0 mit dem Thema Tod. Und ja, wir wollten natürlich nicht ganz traurig diese Sendung beenden, sondern nochmal gucken, okay, was gibt es denn vielleicht Gutes am Tod? Was fällt euch da direkt ein?
Ich würde sagen, Erlösung im Sinne von erlöst werden von Schmerzen, wenn man vielleicht durch eine Krankheit bedingt gestorben ist oder oder durch eine Sucht oder so, dass da der Tod vielleicht gar nicht so unerwünscht kommt.
Ich hätte auch als erstes direkt Erlösung gesagt, weil Tod ist ja in vielen Fällen einfach eine Befreiung. Aber ich kann mir gerade, wenn ich jetzt so auf Anhieb drüber nachdenke, frage ich mich so, was gibt es denn sonst noch so für positive Aspekte, außer halt eben Erlösung, weil ich meine, nicht in jedem Fall ist es was Gutes.
Ich glaube, einerseits, was wir halt gerade sehr doll merken, ist, es ist ein wunderbares Gesprächsthema. Also total spannend und lädt ja auch super zum Philosophieren ein. Und andererseits, denke ich, kann es so ein Motivator sein. Einerseits vielleicht für Menschen, die, ich sag mal, knapp dem Tod entronnen sind. Zum Beispiel Menschen, die eine lange Sucht hinter sich hatten und es dann geschafft haben, da rauszukommen und zu denken so, wow, wir haben nochmal knapp vorbei. So, und dann halt ihr Leben umkrempeln. Oder jemand, der, ja, weiß ich nicht, eine starke Krankheit hat, Krebs vielleicht oder so, und das schafft und dann denkt, okay, dann ist es nochmal so ein Neuanfang. Und was ich auch mal gehört habe von irgendeinem, ja, ich sag immer so Pseudo-Life-Coach, ne? So Leute, die dir sagen, ich sag dir, wie du leben musst und ich zeig dir das Leben. Aber ein Punkt, den ich ganz spannend fand, war, dass er meinte, es gibt so eine Uhr, die er hat, wo halt ungefähr, du gibst halt die Lebenserwartung ein, die du so hast, und dann zählt die rückwärts. Das heißt, du guckst auf die Uhr und dann zeigt es dir an, weiß ich nicht, bei mir wären es wahrscheinlich, nehmen wir mal an, ich werde 85, dann wären es so 60 Jahre, so und so viele Stunden, so und so viele Minuten, bla. Oder so und so Monate, ne? Und dann bap. Und das kann natürlich sein, so, jo, ne, das ist hier, das Leben ist endlich. Das heißt, mach jetzt das, was du erreichen willst am Ende.
Ja, mir fällt dazu direkt ein Buch ein, was ich vor noch gar nicht langer Zeit gelesen habe. Vielleicht kennst du der eine oder andere, von Matt Haig, The Midnight Library. Da geht es auch um eine Frau, die hat mit Depressionen zu kämpfen und ist allgemein mit ihrem Leben gar nicht zufrieden. Und die versucht dann, sich das Leben zu nehmen und landet in der Mitternachtsbibliothek. Und dort kann sie, also jedes Buch dort repräsentiert quasi ein Leben, das sie hätte leben können. Mhm. Und sie hat dann die Möglichkeit, es auszuprobieren oder mehrere Leben auszuprobieren. Und im Endeffekt ist es so, dass, Spoiler Alert, aber das Buch endet so, dass sie quasi zu dem Leben zurückkehrt, was sie ursprünglich hatte, was ihres ist. Und auch nur das dann schätzt, weil sie weiß, wie es hätte sein können. Und sie hat dann aber festgestellt, dass sie in den anderen Leben auch genauso unglücklich war und dass nicht ihr Leben an sich das Problem war, sondern ihre Einstellung zum Leben. Und ich finde, das ist irgendwie so ein tröstender Gedanke, dass man das selbst in der Hand irgendwo hat, bis zu einem gewissen Level auf jeden Fall, dass man selber bestimmen kann, wie das eigene Leben so, oder wie man es wahrnimmt.
Ja, es hat nur mit der Wahrnehmung zu tun.
Ich finde es aber auch interessant, wie, weil du von dem Buch gerade geredet hast, wie das Thema thematisiert wird. weil es gibt, glaube ich, recht viele auch Filme, wo es darum geht, natürlich anders aufgezogen, dass man zum Beispiel einen Countdown hat, oder ich hatte auch mal ein Buch gelesen, was Numbers heißt. Das waren Mädchen, die quasi, wenn sie eine Person angeguckt hat, darüber das Sterbedatum gesehen hat. Also dass ja eigentlich schon recht thematisiert wird mit der Intention zu zeigen, du musst im Hier und Jetzt leben. Mhm. Also natürlich auch, wenn man sich mit dem Tod beschäftigen soll, soll man nicht ganz daran denken, okay, was ist in 40, 50, 60 Jahren, weil im Endeffekt weißt du nicht, was dann ist. Vielleicht sind es ja gar nicht 50 Jahre, vielleicht sind es 5 Jahre. Also ich glaube, das ist für mich dann jetzt auch im Nachhinein dann doch der wichtigste Punkt, neben Erlösung, das würde ich wahrscheinlich sogar noch unterordnen, dass man wirklich die Zeit nutzt, weil wie schnell geht Zeit bitte vorbei?
Ja, und ich glaube, was auch noch ein positiver Effekt sein kann, zumindest dann, wenn jemand nicht überraschend stirbt, ist, dass wenn es sich so anbahnt, dass dann eben nochmal so Dinge aus der Welt geräumt werden. Also wenn es da noch Streit gab zwischen Familienmitgliedern, dann ist dann häufig der Punkt, wo Leute merken, boah, das ist jetzt wirklich die letzte Chance.
Ja.
Das ist die letzte Chance, wo ich was hier wieder bessern kann oder zumindest, ne, dann sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Erlösen, so, ich kann da den Streit, den wir so lange haben, den kann ich jetzt lösen und dann gehst du besser aus der Welt und ich lebe besser weiter.
Und aber ist es nicht voll das Paradox, wenn man denkt, man in Anführungszeichen verschwendet so viel Zeit damit, einen Groll gegen jemanden zu haben oder mit jemandem nicht im Reinen zu sein. Und dann, wenn man merkt, dass die Zeit abläuft, dass man dann sagt, okay, jetzt muss ich es aus der Welt schaffen, jetzt muss ich mich versöhnen. Und ich finde das irgendwie so, why? Wieso dann? Weil man es dann nicht mehr gut machen kann. Aber was bringt dir das, wenn du trotzdem 5 Jahre lang vorher mit der Person irgendwie im Clinch warst und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das...
Ja, ich glaube, es ist sehr schwierig, da... Ich glaube, das ist die Möglichkeit, die du durch den Tod hast, ne? Dass du einfach sagen kannst, so, jetzt kann ich kann jetzt einfach sagen, jetzt ist gut. So, wir haben lange genug gestritten und vorher ging es nicht. Weil vorher war es nicht so endgültig. Und so gerne ich weiter mit euch reden würde, ne, über dieses Thema. Und ich glaube, wir merken das gerade, also ich merke zumindest gerade, dass wir noch zu ganz vielen anderen weitergehenden Themen finden würden, ist unsere Sendung jetzt leider vorbei. Aber erstmal vielen Dank an euch beide.
Gern geschehen.
Ja, danke auch.
Vielen Dank für eure Offenheit. Ich fand, es war eine wunderschöne, sehr offene Sendung. Wir haben viele Themen abgegrast und ich glaube auch, viele richtige Dinge gesagt, das ist so mein Gefühl. Und ich habe mir im Vorhinein überlegt, mit welchem Song ich denn aus dieser Sendung rausgehen möchte. Und es ist ein Song von einem deutschen Singer-Songwriter, von einem Hamburger Singer-Songwriter, Gisbert zu Kniphausen, mit dem Songwriter Nils Kopruch. Und das heißt, das Leichteste der Welt, wo die beiden darüber singen, dass eben ja viele Dinge einfach mal schwierig sind, aber dass man immer auch irgendwie positiv da rauskommt und sie wünschen uns viel Erfolg dabei und dass immer jemand da ist, der uns unterstützt. Und ich fand, das ist doch ein super Schlusswort für diese Sendung. Hier ist das Leichteste der Welt von Kip Kopphausen.
www.kölncampus.com